Ja, es geht weiter im Buch Amos heute und ich bin so froh, dass der Dave das letzte Mal den Schluss vom Kapitel vorher gemacht hatte, das ich ja vor, glaube ich, 4 Wochen angefangen hatte und dass ich heute so einen tollen Text habe. Ich habe so in dem Text entdeckt, so, dass Gott die Geschichte in der Hand hält, aber wir sie beeinflussen können. Eine ganz gewaltige Sache. Gott hält die Geschichte in der Hand, aber wir können sie beeinflussen. Und ich möchte lesen aus Amos Kapitel 7, die ersten 9 Verse. Amos 7, 1 bis 9. Ich warte noch, wenn jemand Bibel möchte. Amos 7, 1 bis 9. Da schreibt der Amos: Dies ließ Gott der Herr mich schauen. Siehe, er bildete Heuschrecken, als das Spätgras zu wachsen begann. Und siehe, es war das Spätgras nach der Heuernte des Königs. Und es geschah, als sie nun das Grün des Landes abgefressen hatten, da sprach ich: Herr, Herr, vergib doch. Wie soll Jakob bestehen? Er ist ja so klein. Da reute es den Herrn: Es soll nicht geschehen, sprach der Herr. Dies ließ mich Gott der Herr schauen. Siehe, Gott der Herr rief das Feuer herbei zum Gericht. Das fraß ein großes Loch und hatte schon das Erbteil ergriffen. Da sprach ich: Herr, Herr, lass doch ab, wie soll Jakob bestehen, er ist ja so klein. Da reute den Herrn auch das, es soll nicht geschehen, sprach Gott der Herr. Dies ließ er mich schauen, siehe, der Herr stand auf einer senkrechten Mauer und hatte ein Senkblei in der Hand. Und der Herr sprach zu mir: Was siehst du, Amos? Ich sprach: Ein Senkblei. Da sprach der Herr: Siehe, ich lege ein Senkblei an mitten in meinem Volk Israel und ich werde künftig nicht mehr verschonend an ihm vorübergehen, sondern die Höhen Isaaks sollen verwüstet und die Heiligtümer Israels zertrümmert werden. Und gegen das Haus Jerobeams will ich mit dem Schwert aufstehen. Der Dave hat es letzte Woche schon gesagt, in dem Kapitel fängt ein neuer Abschnitt an im Buch Amos. Bisher hatte Amos viele Aussprüche von Gott an das Volk weitergegeben und jetzt bekommt Amos eine ganze Reihe von Visionen. Heute schauen wir uns die ersten 3 davon an, dann kommt so ein bisschen Zwischenbericht, dann kommen nochmals einige Visionen im Rest des Buches, wo Gott den Amos etwas sehen lässt. Gott lässt den Amos sehen, was er geplant hat, was er vorhat, was er tun möchte. Und er fängt hier an: Dies ließ Gott, der Herr, mich schauen. Wäre ich aktiv hier? Bisschen Grammatik. Gott lässt den Amos was sehen. Der Amos ist der Passiv. Er hat es nicht gesucht, er hat es nicht erwartet, er hat nicht was gemacht, sondern Gott selber handelt und zeigt es im Amos. Gott kommt auf Amos zu, sonst hätte er gar keine Chance, irgendwas zu sehen. Von sich aus könnte er sich keine Vision erzaubern oder erfinden, sondern es ist Gott, der zu Amos kommt. Dies ließ Gott, der Herr, mich schauen. In der Elberfelder, hier an der Tafel nicht, in meiner gedruckten, Schlachter meine ich, in meiner gedruckten Bibel ist Gott in Großbuchstaben, G-O-T-T, 4 Großbuchstaben, und da steht im Hebräischen das Wort Yahweh, J-H-W-H. Das ist sonst in der Elberfelder mit Herr in Großbuchstaben übersetzt. Und ich weiß nicht, warum es hier einfach so zur Information, weil sich vielleicht manche anderen auch wundern, warum steht Gott hier in den meisten, ich weiß nicht, wie es in den Ausgeteilten ist, ob da Gott auch in Großbuchstaben steht. Manche nicken mit dem Kopf. Genau, und da steht also Yahweh und dann der Herr, das ist Adonai. Der Herr, Adonai, das steht auch immer in der Bibel nur für Gott gebraucht. Das ist eine Langform von Adon, das auch Herr bedeutet, das aber dann auch für sonstige Herren dieser Welt benutzt wird. Und dieser Gott, Jahwe, der sich am brennenden Busch seinem Diener Mose in diesem Namen bezeugt hat: Ich bin, ich werde sein, ich bin der Bleibende, der Unveränderliche. Dieser Herr, dieser Regierende, dieser Herrscher, der kommt zu Amos und zeigt ihm was. Was sieht Amos? Siehe, er bildete Heuschrecken, als das Spätgras zu wachsen begann, und siehe, es war das Spätgras nach der Heuernte des Königs. Es wird verschieden übersetzt. Der Artikel er steht eigentlich gar nicht da, sondern das steht im Hebräischen. Ich kann kein Hebräisch, ich habe mir das einfach auch angelesen. Der Bildende oder ein Bildender der Heuschrecken schafft. Das schafft einer Heuschrecken, da macht einer Heuschrecken. Und der Fokus ist weniger auf dem, der es macht, sondern auf dem, was geschaffen wird. Die Heuschrecken, die werden speziell hergestellt. Da sitzt einer und bildet die, bläst denen Leben ein. Da ist der Schöpfer am Werk und bildet Heuschrecken. Die entstehen nicht, weil das Klima gerade so ist, weil es halt irgendwie vom Regen und Sonne und Hitze und Temperatur und Luftfeuchtigkeit passt und jetzt kommen da Heuschreckenschwärme, sondern da ist einer, der die ganz bewusst herstellt. Und es war eine ganz spezielle Zeit, an der die hergestellt wurden. Das war auch nicht Zufall einfach, sondern zur Zeit, als das Spätgras zu wachsen begann, und siehe, es war das Spätgras nach der Heuernte des Königs. Ja, für uns, wir haben keinen König, die meisten von uns sind nicht in der Landwirtschaft, wir haben mit dem Heuernte wenig zu tun. Von dem, was ich mitgekriegt habe, wir sind auf dem Land aufgewachsen, es wird so, glaube ich, meistens zweimal im Jahr das Gras auch bei uns geschnitten, um Heu zu machen. Einmal im Frühjahr und dann später im Jahr nochmal. Und es wird angenommen, dass die erste Ernte, das erste Gras, das geschnitten wurde, das Heu, das dann eingefahren wird, das hat der König bekommen für seine Pferde, für seinen Hof. Und das zweite, das geschnitten wurde, das durften dann die Bauern für sich, für den Winter einfahren, damit ihre Tiere im Winter auch was hatten. Also das erste Gras, der König war versorgt und jetzt ging es an den Lebensunterhalt der Landwirtschaft, an das Überleben der Landwirte, an das Überleben vom Volk. Und dann in Vers 2 sehen wir, und es geschah, als sie nun das Grün des Landes abgefressen hatten. Es blieb nichts mehr zum Ernten übrig. Das Gras war abgefressen, das heißt keine Ernte, das bedeutet Hungersnot für das Volk. Es gibt nichts mehr zu essen. Weil wenn die Tiere nichts zu fressen haben, dann sterben die Tiere, dann gibt es auch keine Rinder mehr, es gibt keine Milch mehr, es gibt kein Fleisch mehr, es gibt nichts mehr zu essen. Und wenn die Heuschrecken alles kahl fressen, dann bleibt für den Winter nichts mehr übrig. Und dann kommt der Amos und spricht diesen Herrn an. Hier steht auch wieder, Jahwe Adonai, sagt er, Herr, Herr, vergib doch. Wie soll Jakob bestehen? Er ist ja so klein. Hier sehen wir das Herz vom Prophet. Eigentlich hätte Amos sagen können, ja, diesem gottlosen Volk schied es gerade recht. Die haben es verdient. Jawohl, Herr, schlagt rein. Im Neuen Testament, die Jünger, die wollten Feuer fallen lassen vom Himmel. Die haben gesagt, ja, die haben es verdient, straf sie endlich Gott. Aber wie anders das Herz vom Amos. Er sagt, Herr, Herr, vergib doch. Wie soll Jakob bestehen? Er ist ja so klein. Das kleine Völkchen Israel, Jakob, der Vater von Israel, der Stammvater, hier benutzt für das Volk. Wie sollen sie überleben, wenn du dieses Gericht schickst? Sie werden aussterben, sie werden umkommen. Was für ein Vorbild für uns. Wie ist unser Herz, wenn jemandem geschieht, was er verdient hat? Schreien wir zu Gott, Herr, sei gnädig mit ihm, halt das Gericht nochmal zurück. Oder sagen wir, ja, dem geschieht es gerade recht. Hier sehen wir das Herz von einem wahren Jünger Jesu, von einem Prophet, von einem Nachfolger Gottes. Das Gleiche sehen wir bei Mose. Als er auf dem Berg war und das Volk Israel das goldene Kalb baut, was sagt Gott? Ich will Israel vernichten und dich zum großen Volk machen. Und Mose, was macht er? Ah, wie cool, jetzt bin ich dann der Stammvater. Jetzt gibt es was Gescheites, nicht so ein Volk. An einer anderen Stelle sagt Mose zu Gott, ja, das Volk, das du mir hier anvertraut hast, was soll ich mit dem machen? Nee, ganz anders. Der Mose fällt auf seine Knie, er fleht zu Gott, er schreit, Herr, vergib. Was würden die anderen Völker denken, wenn du mit deinem Volk nicht ins verheißene Land kommst? Ihm geht es um Gottes Ehre. Ihm geht es nicht um sich und er schreit um Gnade fürs Volk Israel. Und so hier der Amos, er sagt, Herr, vergib. Und wie reagiert Gott? Da reute es den Herrn, Vers 3, Es soll nicht geschehen, sprach Gott. Es reut ihn. Es soll nicht geschehen. Wie gewaltig. Gott hört auf Amos sein Gebet. Gott lässt das Gericht nicht kommen. Es reut Gott. Gott hat Mitleid. Er ist barmherzig. Wow. Das ist das, was ich vorher damit gemeint habe. Gott hat einen Plan für die Geschichte, aber er lässt sich durch uns beeinflussen. Beter können die Geschichte beeinflussen. Durch unsere Gebete können wir Gottes Gericht zurückhalten. Ups. Ich verstehe das nicht wirklich, wie das funktioniert. Gottes Plan, unser Gebet, muss ich euch ehrlich sagen, und das ist das, wo Gottes Wege höher sind wie unsere und unsere, seine Gedanken höher wie unsere. Ich kriege das nicht zusammen. Wie so manches in der Bibel, was für uns ein Gegensatz ist, was nicht geht. Aber es steht da und wir haben ein Beispiel. Gott plant was so wie bei Mose auch. Gott sagt, ich vernichte das Volk, fertig, Schluss. Und Mose schreit zu Gott und Gott sagt, jawohl, ich vergebe, ich verschone nochmal. Und so dürfen auch wir in die Weltgeschichte eingreifen, durch unsere Gebete, indem wir zu Gott schreien, um Gnade, indem wir flehen vor Völker, die Gott richtet, für unser eigenes Volk, für unser deutsches Volk, das das genauso verdient hätte, das genauso gerichtsreif ist wie Israel damals. Aber wenn wir als Gemeinde, als Gläubige zu ihm schreien, vielleicht hat Gott Mitleid, vielleicht will ich ja nochmal barmherzig, vielleicht schenkt er nochmal Gnade, vielleicht hält das Gericht nochmal zurück. Und dann lässt Gott den Amos eine zweite Vision sehen. Da ließ mich Gott der Herr schauen. Auch siehe, Gott der Herr rief das Feuer herbei zum Gericht. Auch hier, das Feuer kam nicht, weil die Klima sich verändert hat oder weil es extrem heiße Sommer sind. Auch hier, da war einer, der hat das Feuer gerufen. Gott selber. Hier steht, wer der ist, der ruft. Vorher bei den Heuschrecken war der, der die bildet, nicht im Visier, nicht im Blick. Aber hier ganz klar, Gott, der Herr, auch wieder, Jahwe Adonai, rief das Feuer herbei zum Gericht. Gott ruft und das Feuer kommt. Und ich frage mich heute, wir denken, es liegt alles an der Umweltverschmutzung oder am Klimawandel. Vielleicht ist es Gott, der manche Katastrophe ruft. Und dann fragt man, ja, warum dorthin und nicht hierhin? Warum trifft es die und nicht uns? Warum bricht in der Ukraine ein Damm? Warum haben die Krieg und nicht wir? Sind wir besser? Und ich musste an den Vers denken, wo genau hier in Lukas 13, da ist ein Turm umgefallen auf Menschen, die wurden erschlagen. Und dann sagt Jesus darüber, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder gewesen sind als alle anderen Galiläer, weil sie so etwas erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Alle hätten es verdient gehabt. Auch damals, Jesus sagt, ihr alle hättet es verdient, dass ein Turm euch fällt und euch erschlägt. Und wenn Gott uns anguckt, wenn er sagt, was wir verdient hätten, jeder Mensch, was hat jeder Mensch verdient? Ich meine, wir wissen es alle. Der Sündesold ist der Tod. Und das heißt Feuersee in Ewigkeit. Das haben wir verdient. Und alles, was nicht so schlimm ist, ist Gnade. Das ist Gnade Gottes. Wenn Gott heute sagen wird, ich gebe jedem, was er verdient, dann wird man heute im Feuersee landen. Sofort. Das haben wir verdient. Alle, jeder. Aber Gott in seiner Gnade, er schenkt uns ewiges Leben mit ihm, weil Jesus das Gericht getragen hat, weil Jesus für uns gestorben ist. Was für eine herrliche Botschaft. Aber für mich einfach so, für uns auch, ich habe da keine letzte Antwort, aber ich glaube, viele Katastrophen in der Welt können wir nicht einfach sagen, ja, der Mensch hat es gemacht und der Mensch muss es lösen. Nee, Gott hat es gemacht und nur Gott kann es lösen, nur Gott kann unsere Welt retten. Aber wir dürfen mitarbeiten und das ist das Erste, das wir sagen, Herr, sei gnädig, erbarm dich über die Ukraine, erbarm dich über Russland, erbarm dich über all die anderen Völker, die unter Krieg leiden, die unter Katastrophen leiden, die unter Not leiden, Erbarm dich über unser deutsches Volk, das unter Wohlstand leidet. Und dann, was macht der Amos hier auch wieder beim Feuer? Das Feuer, es frisst weg hier. Manche Übersetzungen heißt, es frisst ein Loch. In manchen heißt, es frisst das tiefe Wasser weg. Manche Ausleger denken, hier ist das Bild, dass das Feuer das Grundwasser austrocknet und dann den Acker abfrisst, sodass alles dürr wird. Auch wieder Dürre, Katastrophe und das Erbteil oder Ackerland, wie es manchmal übersetzt wird, es könnte das Land Israel meinen, das Erbteil Gottes, denn auch ein Bild für die fremden Heere, die kommen. Es ist auf alle Fälle wieder Gericht. Das kommt übers Volk Israel und Amos. Er ruft Gott wieder an. Herr, Herr, lass doch ab. Wie soll Jakob bestehen? Er ist ja so klein. Herr, hab Barmherzigkeit, hab Mitleid. Und man darf echt an Gottes Mitleid appellieren. Gott ist ein mitleidiger Gott. Er ist gerecht, aber er hat auch Mitleid. Da reute den Herrn auch das. Es soll nicht geschehen, sprach Gott, der Herr. Wie gewaltig. Gott hört auf den Amos, auf den Prophet. Und es kommt nicht zu dem Gericht. Dieses Gericht, das wirklich die Reichen, die Armen getroffen hätte. Hungersnot trifft immer zuerst die Armen. Die Reichen, die viel Geld haben, die können sich nur irgendwas importieren. Die holen sich nur von irgendwo ihre Luxusgüter wieder her. Die hätten von Assyrien oder sonst wo irgendwo was hergeschafft. Dann hätten sie ihre Connections spielen lassen. Aber es hätte die Armen im Volk getroffen. Und Gott sagt, es soll nicht geschehen. Ich halte es zurück. Und dann kommen wir zu Vers 7. Wieder eine Vision, aber das mal ganz anders. Dies ließ er mich schauen. Siehe, der Herr stand auf einer senkrechten Mauer und hatte ein Senkblei in der Hand. Und jetzt das Bild bitte mal an die Wand werfen könntet. Da steht Gott auf einer Mauer und er hat ein Senkblei in der Hand. Ich weiß nicht, ob man es erkennt, da ist so eine Schnur und unten hängt so ein Metallkegel. Wenn man irgendwas senkrecht aufstellt, ich habe mit dem viel gearbeitet als Schreiner, wenn man irgendwas senkrecht aufstellen musste, man hatte einen Punkt oben oder unten und wollte genau den drüber, dann hat man dieses Lot mit der Schnur genau auf den Punkt ausbalanciert. Dann konnte man entweder unten am Boden eine Markierung machen oder oben an der Decke. Und dann wusste man das genau senkrecht. Die Maurer haben das viel benutzt. Da sitzt jemand, der meint, ja, ich habe mit dem gearbeitet. Genau. Heute benutzt man meistens das elektronische Senkblei. Da hat man digitale Geräte, mit denen man Sachen ausrichtet. Aber damals und bis vor ein paar Jahren hat man mit dem noch viel gearbeitet. Auf den Philippinen haben sie grundsätzlich mit dem Senkblei geguckt, dass die Mauern gerade werden und nicht schräg. Und hier steht Gott mit dem Senkblei in der Hand auf einer mit dem Senkblei ausgerichteten Mauer. Hier ist übersetzt eine senkrechte Mauer und da steht auch wieder, Senkblei kommt im Vers 7 dahinter, ein Wort, das das beschreibt, mit dem Senkblei ausgerichtet. Das Wort Senkblei kommt im Vers 7 und 8 viermal vor. Immer das gleiche Wort. Also Gott steht. Und dann sagt oder spricht der Herr zu Amos, was siehst du, Amos? Gott spricht Amos direkt an mit seinem Namen. Er sagt, hi, Amos, Augen auf, was siehst du? Und es ist interessant für mich die Antwort. Amos sagt nicht, ich sehe eine Mauer, ich sehe den Herrn auf der Mauer stehen. Er sagt, ich sehe ein Senkblei. Ihm war sofort klar, es geht um dieses Instrument, um dieses Werkzeug, um dieses Senkblei, das er in der Hand hält. Ich sprach ein Senkblei. Da sprach der Herr, siehe, ich lege ein Senkblei an mitten in meinem Volk Israel. Gott legt dieses Senkblei an. Er fällt das Lot und guckt, ob Israel gerade steht. Wie man eine Mauer misst, das ist ein Bild hier. Gott prüft Israel, ob sie gerade sind, ob sie ausgerichtet sind. In welcher Richtung sie stehen oder ob sie schäbs und krumm sind, vom Einfallen bedroht. Gott prüft sein Volk. Und ich habe mir überlegt, wenn Gott uns prüft, unsere Gemeinde, mein Leben, dein Leben, was ergibt die Prüfung? Steht unsere Lebensmauer gerade im Lot, senkrecht, oder ist sie krumm und schepps und wackelig? Ist es gebaut auf Jesus, das Fundament, und er baut uns auf, oder bauen wir selber, wursteln wir selber, versuchen selber in die richtige Richtung zu biegen und hinzubekommen und zu lösen, die Probleme in unserem Leben und die Umstände. Alles im Griff zu haben, oder bauen wir auf Jesus? Wir haben heute vorher schon gehört, wie wichtig der Heilige Geist ist, der Helfer, der für uns eintritt, der uns leitet, der uns führt. Leben wir unter seiner Leitung, dann wird unser Leben gerade gebaut. Wenn wir unserer eigenen Leitung leben, denken, wir kriegen es selber hin, wir können es, bin selber groß, dann wird es krumm und schepps. Gott legt das Senkblei an in seinem Volk Israel. Und hier wird überhaupt nicht mehr berichtet, was das Ergebnis ist von der Prüfung, weil das war schon in den ganzen Kapitel vorher. In den ganzen Kapitel vorher zählt Amos schon auf, die ganze moralische Niedergang, die Unterdrückung von den Armen, der Reichtum der Reiche, die Gottlosigkeit, der Götzendienst. Und hier sagt Gott nur noch, ich lege ein Senkblei an mitten in meinem Volk Israel und ich werde künftig nicht mehr an ihm vorübergehen. Und da ist gemeint, verschonend vorübergehen. Ich lasse es nicht mehr links liegen, dass es mich nicht juckt, ich gehe nicht mehr vorüber einfach, sondern jetzt prüfe ich, schaue. Amos bleibt stumm an der Stelle jetzt. Jetzt steht Gottes Gericht fest. Und wie sieht es aus? In Vers 9. Sondern die Höhen Isaaks sollen verwüstet und die Heiligtümer Israels zertrümmert werden. Und gegen das Haus Jerobeams will ich mit dem Schwert aufstehen. Gott wird die Höhen Isaaks, Isaak, auch einer der Stammväter, der Vater von Jakob, Stammvater vom Volk Israel, steht hier auch wieder für das Volk. Die Höhen Isaaks sollen verwüstet werden. Die Höhen waren die Plätze, wo sie ihre Altäre gebaut haben, wo sie ihre Götzendienst getrieben haben. Oft, auch in Juda, haben sie immer wieder diese Götzenanbetungsstätten gehabt. Zum Teil haben sie Gott auch auf den Höhen angebetet, auch den rechten Gott. Und manchmal heißt es, er tat, was Gott wohlgefiel, wie sein Vater David, aber die Höhen haben sie immer noch gehabt. Manche von euch erinnern sich da, in den Königsbüchern kommt das Ort der Anbetung. Die falschen Altäre, Gott hat gesagt, nur im Tempel in Jerusalem, das ist der Ort der Anbetung. Und sie haben ihre Höhen gehabt. Und dann die Heiligtümer, wo sie alle möglichen Götter angebetet haben. Wahrscheinlich hier auch die beiden Heiligtümer in Dan und Bethlehem waren es. Nee. Bethel war es, Dan und Bethel, habe ich es aufgeschrieben gehabt. Genau, da haben sie ihre Heiligtümer aufgebaut. Goldene Kälber, die Jerobeam der Erste machen ließ. Das war ein Vorgänger vom Jerobeam dem Zweiten, von dem es in diesem Vers kommt. Es gibt zwei Jerobeam, die im Volk Israel im Nordreich geherrscht haben. Der Erste war direkt nach Salomo, der hat den ganzen Götzendienst eingeführt und dann hier, nicht ein Nachkomme von ihm, weil das Haus Jerobeams des Ersten wurde vernichtet, sondern aus einer anderen Familie, aus einer anderen Dynastie, dieser Jerobeam der Zweite. Und Gott sagt, ich werde diese Höhen verwüsten, die Heiligtümer zertrümmern. Ich werde den Götzendienst aus Israel ausrotten. Und auch hier die Frage an uns. Welchen Götzendienst findet Gott in unserem Leben, in unserem Herzen? Vorher hat jemand was gesagt von den Smartphones und Facebook-Account oder sonst was. Was habe ich neben Gott, was meinem Leben Sinn und Erfüllung und Wert gibt? Und die Bibel sagt, Gott ist ein eifernder Gott, ein eifersüchtiger Gott. Und im ersten Gebot heißt es nicht, du sollst keine anderen Götter haben und Gott vergessen, sondern neben mir. Das Schlimme in Israel war immer, sie haben Jahwe, den Gott, Abrahams, Isaaks und Jakobs gehabt und dann noch andere Sachen daneben, andere Götter nebenher. Aber Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er hat uns erkauft mit seinem Blut. Wir haben uns da vorher daran erinnert, das gefeiert. Wir gehören ihm. Er hat Anspruch auf unser Leben. Und wir wissen es, unser Leben kann nur gerade und gut werden, wenn wir Gott sieht in unsere Herzen. Und ich möchte uns ermutigen, unsere Herzen heute vor ihm aufzumachen und ihm diese Götzen, diese Altäre auszuliefern, damit er es nicht zerstören und wegnehmen muss. Das muss ihm hingeben. Das heißt nicht, dass wir diese Dinge gebrauchen und benutzen. Paulus sagt an der Stelle so, als würden wir es nicht benutzen. Wir besitzen so, als würde es uns nicht gehören. Ich habe das nicht rausgeschrieben. Das kann man gerade so, ich weiß nicht, wo der Vers steht. Müsste man nachher mal in der Konkordanz suchen. Aber da gibt es den Vers, wo Paulus sagt, wir benutzen diese Welt, als besäßen wir sie nicht, als hätten wir sie nicht. Bitte? 1. Korinther 7. Wenn ihr sie findet in der Technik, dürft ihr es gerne noch an die Tafel, an die Wand projizieren. 1. Korinther 7, wo es darum geht, ja, wir benutzen dieses alles, was Gott uns gibt, aber wir hängen unser Herz nicht dran. Das macht unser Leben nicht aus. Das ist nicht das, was uns Wert gibt. Und wenn es Gott wegnimmt, dann schlucken wir weinen vielleicht, aber es geht weiter. Ich habe ein Buch gelesen, das mich sehr beeinflusst hat in den Jahren auf den Philippinen. Und der Autor, da geht es darum, um ein Leben in der Heiligung, in der Nachfolge, dass er sein Leben Gott ausliefert. Und er schreibt da, dass er ganz bewusst seine Kinder Gott ausgeliefert hat. Und sie ihm gegeben hat, gesagt, ha, sie gehören dir, wenn du sie nehmen willst, du darfst sie auch nehmen. Klar, ich meine, jeder Vater will seine Kinder nicht verlieren, aber er hat ihr ganz bewusst das gemacht. Heute sind sie Missionare, der eine in der Türkei, der andere in Deutschland, sind Amerikaner. Aber dann ist sein Hund gestorben. Und er hat gesagt, er hat den Eindruck gehabt, dass der Hund stirbt, ist ihm schwerer gekommen, als wenn Gott eins von seinen Kindern genommen hätte. Den Hund hat er nie Gott ausgeliefert. Er hat sein Herz an dieses Tier gehängt, das so viele Jahre bei ihm gelebt hat. Und ist ja schön, wenn er das frei, aber das war so ein Bild für mich, wo ich denke, ja, habe ich Dinge in meinem Leben, bin ich wirklich der Erste in deinem Leben? Gott muss den Israel Gericht üben. Das Haus Jerobeam sagt am Schluss, will ich mit dem Schwert gegen das Haus Jerobeams mit dem Schwert aufstehen. Das heißt, auch diese Familie vernichten, austilgen. Wie schön, dass wir für unsere Kinder und unsere Familie nicht das Gericht hinterlassen dürfen, sondern weil wir zu Jesus gehören, Segen hinterlassen dürfen. Dass auch unsere Familie, unsere Kinder das Evangelium früh hören. Hier Jerobeam, er hätte die Chance gehabt, aus seinem Haus was zu bauen, so wie Gott gesagt hat zu David, ich baue dein Haus. Und denn Juda, obwohl auch die Könige immer schlimmer wurden, war immer einer vom Haus Juda auf dem Thron, weil David von Herzen Gott nachgefolgt ist. Was für ein Unterschied hier zu Jerobeam. Jerobeam der Erste, hier sagt Gott, ich werde deine Familie vertilgen. Und es kommen an verschiedenen Stellen dann, dass Gott dieses Gericht vollzogen hat. Wie schön, dass wir Segen für unsere Familien hinterlassen dürfen, indem wir unser Leben von Jesus ausrichten lassen, von seinem Geist, indem wir im Heiligen Geist leben und dadurch Segen für unsere Familien hinterlassen. Ich möchte zum Schluss noch beten. Vater im Himmel, hab Dank für diese gewaltige Botschaft, dass wir die Weltgeschichte durch Gebet beeinflussen können, dass du dein Herz bewegen lässt, dass du voll Mitleid bist. Herr, das gilt für unser Volk, für unsere Welt, für unsere Familien, für Menschen in unserem Umfeld. Herr, mach du uns zu Menschen, die in der Fürbitte einstehen für andere. Herr, und hilf du uns gleichzeitig, dass wo Dinge in unserem Leben sind, die dir den Platz streitig machen, dass wir sie dir ausliefern, dass wir sie loslassen. Herr, dass unser Leben, wenn du es prüfst, durch deine Gnade, Herr, dass wir durch Jesus vor dir bestehen können. Was für ein Geschenk, was für ein Vorrecht. Wir preisen dich dafür. Amen.